Wir wollen beten.
Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, weil du lebst. Du existierst. Du bist da, nach deiner Verheißung mitten unter uns. Wir danken dir, dass in dir die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und alle Gnade uns zuteil wird, wenn wir an dich glauben. Öffne uns die Augen für die Gnade, die du uns geschenkt hast, dass wir von deinem Reichtum und von deiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, heute, morgen, immer. Amen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, herzlichen Dank für die Einladung, heute Nachmittag mit Ihnen über das Wort Gottes nachzudenken und gleichzeitig über Mission in der Welt des Islams zu berichten. Da heute Erntedanktag ist in vielen Gemeinden, dachte ich, wir wollen mit einstimmen in das Danken, dass wir uns üben im Danken für die Fülle der Gnade, die uns geschenkt ist. Und mir hat immer David geholfen, der das ja schon vor 3000 Jahren geschrieben hat, im 103. Psalm, dass es eine Schule des Dankens ist, was wir dort lernen. Frage, wer kennt die ersten 5 Verse von Psalm 103 auswendig? Das soll doch mal strecken. Na, ein Drittel, ein Viertel. Also, ich empfehle, die Schule des Dankens auswendig zu lernen. Das hilft uns, wenn das Unterbewusstsein mit Wort Gottes gefüllt ist, werden wir fröhliche Menschen. Dort heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich sehe, etliche wissen noch weiter, aber für heute sollen mal diese Verse genügen. Ich möchte nur ein Wörtlein herausstellen aus diesem Lobpreis. Alle, das Wörtlein alle. Das ist doch ein Königspsalm. Das hat ein König gedichtet. Und der redet in diesem Psalm Gott mit keinem Wort an. Überlegen Sie sich, was das für ein eigenartiges Gebet ist, dass Gott nicht anredet, sondern sich selbst. Er gibt sich einen Befehl, einen dreifachen Befehl. Er sagt zu sich, lobe den Herrn, du David, lobe den Herrn, mein Selbst. Und alles, was in mir ist, möge jetzt schweigen und den Namen des Herrn loben. Und weil das nicht klappt, weil unsere Gedanken immer rumlaufen, so schnell wie das Karussell vom Kanzler der Vasen, deshalb sagt er ein drittes Mal, lobe den Herrn, meine Seele. Da habe ich gemerkt, der David war ein viel beschäftigter Mann. Und es ist nicht leicht, sich loszureißen von der Arbeit und zu konzentrieren aufs Gebet. Und deshalb gab er sich den dreifachen Befehl zur Stille. Wenn schon ein Prophet das nötig hat, dann haben wir es auch nötig. Deshalb müssen wir um die Gnade der Konzentration beten. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen von dem Bauern, das ist vor 1000 Jahren passiert, der sich über den Mönch ärgerte, der auf einem Pferd daherritt und immer da so psalmodierte, worauf der Bauer sagte, der hat ein schönes, bequemes Leben, ich muss mich plagen und schinden und der da reitet durch die Gegend, heute mit PS natürlich, und betet. Ja, heute betet man nicht mehr im Auto, man muss aufpassen, sonst gibt's einen Unfall. Und der Mönch hörte das und sagte zu ihm, Bauer, willst du mit mir tauschen? Ha, sagt der Bauer, du und mir tauschen, das bist du doch nicht bereit. Gut, sagt der Mensch, du kriegst von mir das Pferd, wenn du ein Vaterunser betest, ohne an etwas anderes zu denken. Was, sagt der Bauer? Du machst Spaß mit mir. Nein, wenn du ein Vaterunser konzentriert betest, ohne was anderes zu denken, kriegst du jetzt das Pferd. Stieg ab vom Pferd, der Bauer warf die Hacke weg, fing an zu beten. Plötzlich bückt er sich und nimmt die Hacke und macht weiter. Fragt ihn der Mönch, sag mal, warum betest du nicht zu Ende? Ach was, sagt der Bauer. Ja nun, was hast denn gedacht, ob er mir auch den Sattel dazu gibt?
ob er mir auch den Sattel dazu schenkt. Und weg war das Pferd und der Sattel und alles. Beten braucht Stille und Konzentration. Das muss man wollen. Das geht nicht nur so nebenher. Und das ist eine der Versuchungen, gerade auch auf den Islam. Ein Moslem, wenn er ein rechter Moslem ist, betet er 5-mal am Tage 20 Minuten. Wie oft beten wir? Haben wir Disziplin im Gebet? Ist unser Gebet in Tag eingehüllt? Nicht die Moschee hat Kraft, weil sie betet. Der Muezzin ruft morgens in aller Frühe auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Gebet ist besser als Schlaf. Das ist kein pietistisches Wort, das ist ein islamisches Wort. Und deshalb müssen wir uns konzentrieren auf das Danken. Nun, David war ehrlich und sagte, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich fürchte, wir sind alle Weltmeister im Vergessen. Wir beten oft, wenn Prüfungen kommen, wenn man krank ist oder wenn ein Problem kommt. Da können viele Menschen beten. Aber danken ist selten. Jesus sagte, von 10, die geheilt wurden, kam nur einer und dankte von Herzen. Wie ist das mit uns? Brauchen wir eine Liste fürs Danken? Eines der großen Probleme kirchlicher Werke oder Kirchen ist, dass sie viel beten, aber wenig danken. Der Dank ist wichtiger als die Bitte. Und deshalb wäre es gut, wenn wir mal ein Papier nehmen würden zu Hause und sich aufschreiben, wofür kann ich danken? Wäre gespannt, das zu lesen. Welche sind die wirklichen Gründe, die jeder von uns zum Danken hat? Wer dankt, wird ein fröhlicher Mensch. Wer nicht dankt, hat ein Gesicht wie 10 Tage Regenwetter, weil er immer Probleme hat. Er kommt nie dazu, die Probleme zu überwinden und herzugeben und zu danken für das, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist tut. Nun, David nimmt uns ja hinein in das Danken und er sagt, was das Allerwichtigste ist. Und er, der Prophet, sagt, der dir alle deine Sünden vergibt. Nun, Sie wissen, viele Menschen sündigen wie David. Aber wenige tun Buße wie David. Und noch weniger danken wie David. David hat gelernt, seine Sünde zu bekennen und herzugeben. Deshalb konnte er sagen, der dir alle, restlos alle deine Sünden vergibt. Wir wissen vom Neuen Testament noch viel mehr. Wir wissen, Jesus ist am Kreuz gestorben und hat unsere Sünde weggetragen und die Strafe getragen. Wir kommen nicht mehr ins Gericht. Aber das Komische ist, viele Menschen, auch viele Christen, geben ihre Sünden nicht her. Die behalten sie. Ich weiß nicht, ob sie ihre Sünden Jesus bekannt haben und um Vergebung baten, damit seine Vergebung sich in ihnen realisiert. Dann können Sie mit David sprechen, zu sich selbst, der dir alle deine Sünden vergibt. Wir müssen manchmal in die Stille und uns besinnen, was unsere Sünden sind, weil wir so viel vergessen und so oberflächlich geworden sind. Und wenn einer nicht weiß, wo er gesündigt hat, dann möge er doch Jesus bitten, dass er ihm aufdeckt, was nicht in Ordnung ist, dass kein Gras darüber wächst, sondern dass weggeht. Denn er hat es getragen. Wir müssen nur unser Ich zum Sterben bringen, damit Jesus in uns lebt. Es gibt viele Religionen. Wenn heute der Tag der offenen Tür bei den Moscheen ist, dann wird dort gesagt, dass im Koran 116 oder 120 Mal steht, dass Allah der Vergebende ist. Das ist nicht nur bei den Christen so. Aber es steht nicht ein einziges Mal, der Satz, der dir alle deine Sünden vergibt oder dir sind deine Sünden vergeben. Sowas gibt's nicht im Koran. Dort steht, vielleicht vergibt er dir einige von deinen Sünden. Und wenn er will, es gibt keine Vergebungsgewissheit in den anderen Religionen, weil dort kein Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt weggetragen hat. Und weil kein Heiliger Geist der Tröster ist. Und aus dem Grunde gibt es zwar gewaltige Namen, das sind Hoffnungen, wir aber haben keine Namen, wir haben Verben, dass es vergeben ist, ein Perfekt, eine Zusage und nicht nur vielleicht und nicht nur ein wenig, sondern ganz und total gerechtfertigt, gereinigt, allein aus Gnaden. Und wer dankt dafür? Das ist die Frage. Und wer sagt Jesus Danke, dass er an seiner Stelle gestorben ist, dass er nicht nur die Schuld getragen hat, sondern die Strafe gelitten hat? Ich möchte Sie zum Danken verleiten, zum Einüben des Dankens für die Gnade dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dann geht's gleich weiter. Und heilet alle deine Gebrechen. Heute lebt der Mensch von den Pillen, nicht einer Pille. Der hat immer eine ganze Schachtel voller Pillen, Vitamine und Mineralien und rote und gelbe und blaue und grüne und große und kleine. Oh, Sie wissen ja, wie das aussieht. Wer hilft? Der Arzt oder die Medikamente oder Jesus? Glauben wir mehr an die Medikamente oder glauben wir mehr an Jesus? Und weil wir mehr an die Technik glauben und heute materialistisch geworden sind, weil wir an die Technik glauben, danken wir Jesus nicht mehr für die Heilungen, die er uns schenkt. Und weil wir das nicht mehr üben, ist viel charismatische Bewegung eingebrochen in den Leerraum der Gemeinden, weil die Gemeinden das uralte Prinzip vergessen hat, dass Gott heilt, nicht nur heiligt, auch heilt. David konnte sagen, und heilet alle deine Gebrechen. Wann fangen wir an zu danken, wenn eine Wunde heilt? Das ist doch nicht selbstverständlich. Haben Sie sich schon mal den Heilungsprozess angeguckt? Das ist doch jedes Mal ein Wunder. Und wer dankt dafür? Darum geht's. Nicht, dass wir sagen, man soll nicht zum Arzt gehen. Nicht, dass wir sagen, man soll keine Vitamine oder keine Mineralien zu sich nehmen. Das ist nicht die Frage. Aber dem danken, der das schenkt. Dem danken, der heilt. Dem danken, der auch dem Arzt die Hand führt, wenn er operiert. Das Glauben und das Danken dem gegenüber, der Arzt aller Ärzte ist, dem, der neues Leben schenkt. Danken. Und der David geht weiter. Er weiß, jeder Mensch wird sterben. Deshalb sagt er, der dein Leben aus der Grube erlöst. Wir alle werden sterben. Die Muslime haben schreckliche Angst vor dem Grab. Ich nehme an, sie haben keine Angst vor ihrem Grab. Sie können offen über ihr Grab und ihren Tod reden, wenn sie ewiges Leben in sich tragen. Wer an Jesus glaubt, lebt. Wer an Jesus glaubt, gleich dem Menschen, der einen Stecker reingesteckt hat in die Steckdose, er bekommt Kraft, er bekommt Licht, er bekommt Leben. Sie haben vorher gesungen, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn Sie sich mit Jesus verbinden, bekommen Sie sein Leben. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da geistlich lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Wollen wir danken für das ewige Leben, das er uns gibt? Wollen wir danken für den Heiligen Geist, die Realität, die in unser Leben kommt, wenn wir an die Vergebung unserer Sünden glauben? Wollen wir Anschluss bekommen an den, der den Tod überwunden hat und uns mit hineingenommen hat in seine Auferstehung? Wer glaubt, lebt heute schon, nicht nur nach dem Tod. Der David wusste etwas davon, weil er ein Mann des Heiligen Geistes war. Lassen Sie doch den Heiligen Geist in Ihr Leben rein, dass Sie leben und so fröhlich danken können wie David. Und das geht weiter. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich wünsche, dass jeder heute rausgeht mit einer Krone. Nein, mit einer Doppelkrone. Das heißt, krönt mit Gnade und krönt mit Barmherzigkeit. Begnadigte. Und Begnadete. Begnadigt, obwohl wir schuldig sind, aber völlig frei und gerecht gesprochen umsonst. Begnadete. Und Begabte mit Barmherzigkeit. Sehen Sie, Mohammed hat das gesehen, dass die Christen auch die Feinde lieben. Deshalb sagte er in Sure 57, Und Allah hat in die Herzen derer, die Christus nachfolgen, Barmherzigkeit und Mitleid gelegt. Das steht im Koran. Der Mohammed schüttelte den Kopf und sagte, wie kann man die Feinde lieben? Wie ist es möglich, dass die Christen Liebe aufbringen und die überlieben, die sie töten wollen? Er hat das bestätigt, er hat nicht begriffen, woher das kam. Er hat nur festgestellt, wenn einer Christus nachfolgt, bekommt er was. Dann kriegt er eine Gnadengabe. Das ist Barmherzigkeit, Mitleid, Erbarmen. Das ist das, was Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Die Liebe Gottes, nicht eine humanistische Liebe, sondern die ureigentliche Agape, die Liebe Gottes, wird ausgegossen. Das hat Mohammed gemerkt. Er wusste nicht, wer der Heilige Geist ist. Er hat nur die Frucht festgestellt, die Wirkung gesehen, die Ursache nicht. Sie wissen mehr, wenn Sie mit der Steckdose angeschlossen sind an Jesus, das Leben. Aber wo ist der Dank? Und die einzige Frage heute, die Sie begleiten soll, ist, und wo bleibt mein Dank? Für die Vergebung, für die Heilung, für das ewige Leben, für die Begnadigung, für die Möglichkeit zum Dienst. Wenn wir dankbar werden, haben wir Vollmacht. Wenn wir geizig sind im Danken, bleiben wir schwach und arm. Nun, ich möchte aber noch jetzt etwas aus der Mission erzählen, und zwar genau unter dem Gesichtspunkt des Dankens. Das erste ist, wir haben das Vorrecht, seit anderthalb Jahren wieder im Libanon zu leben und zu dienen, wo wir zuvor schon 22 Jahre mitgedient haben. Der 16-jährige Bürgerkrieg hat uns hinausgeworfen, aber nun haben wir wieder die Aufenthaltserlaubnis bekommen und haben eine relativ große Freiheit zum Dienst in Gemeinden, in einer Bibelschule zum Unterrichten, in Bibelstunden, vor allem auch jetzt die Kinder von Mastalona, die von Schwester Dorle erzogen worden sind, wieder zusammenzusammeln, sodass wir viel seelsorgerliche Freiheit haben. Allerdings gab es im Libanon einen Schock. Als wir ankamen vor anderthalb Jahren, wurde gebaut, wurden Straßen aufgebrochen und neue Wege gemacht. Es war Aufbaustimmung. Das ist mit der Wahl Netanjahus zum Präsidenten von Israel, zum Regierungspräsidenten von Israel, schlagartig zu Ende gegangen. Er geht auf Konfrontationskurs, er will das Land besiedeln, das heißt, die arabischen Staaten richten sich auf einen neuen Krieg ein. Es wird nicht mehr gebaut, es werden keine Straßen mehr geteert, das Geld wird ins Ausland verschoben, man rechnet damit, dass es wieder zum Krieg kommt. Insofern war der Libanon in einer Aufbruchsstimmung. Jetzt fällt er wieder in eine Depression und braucht deshalb in Sonderheit Fürbitte. Unser Dienst beschränkt sich nun nicht nur auf den Libanon, ein kleines Land von nur 3 Millionen Einwohnern, sondern wir werden auch zu vielen Konferenzen ins Ausland gerufen, nach Indonesien, nach Pakistan, nach Aserbaidschan, wo wir jetzt vor einem Monat dienen konnten, nach Nigerien, nach Ghana, nach Jordanien und ins Heilige Land. Hier haben wir als Karmelmission ein Zeugnis weiterzugeben, eine Feststellung. Vor 25 Jahren gab es so gut wie keine Konvertiten aus dem Islam, also Muslime, die Christen geworden sind, 1, 2, 3, 4, so in jedem Land, ein paar einsam stehende Eichen. Heute, nach 25 Jahren, zeichnet sich eine Art Erweckung ab, dass es in verschiedenen Ländern Konvertitengemeinden gibt, 100, 200, 300. Es ist etwas in Bewegung gekommen, wie eine Dame sagte, die vorher an dem Büchertisch mich begrüßte. Sie sagte, nicht nur 100.000 Deutsche sind Moslems geworden, sondern auch Hunderttausende von Muslimen sind Christen geworden. Die Zeit der Kinder Abrahams hat begonnen, sodass sowohl die Kinder Ismaels als auch die Kinder Isaaks hören und kommen. Das ist unser Zeugnis, dass es heute Hunderte von Konvertiten gibt und wenn man alle zusammenzählt, Tausende und Zehntausende in Indonesien, die bewusst Jesus nachfolgen, weil sie erkannt haben, er ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Arabisch würde das heißen, er ist das Gesetz und er ist das Recht und er ist die Kraft. Der Orientale hat andere Worte, weil er eine Religion unter dem Gesetz ist. Der Weg, das ist das Gesetz, das neue Leben. Jesus sagte, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Das hat er gelebt, deshalb ist er der Weg. Und die Wahrheit ist die Wirklichkeit, das Recht. Der Orientale redet nicht viel über Wahrheit, aber über das Recht. Und das Recht ist, dass Jesus uns die Gerechtigkeit erkauft hat mit seinem Blut. Und das Ergebnis ist der Segen, die Kraft, das Leben. Von daher sehen wir, dass gerade die Muslime immer mehr begreifen, Jesus hat ein neues Gesetz gebracht, einen neuen Weg zum Leben. Er hat ein neues Recht gegeben. Wir haben ein gutes Gewissen und darüber hinaus, er gibt uns Kraft zur Liebe, zum Leben. Hunderte, Tausende von Muslimen erfahren das. Wie gesagt, ich war gerade in Aserbaidschan und hatte das Vorrecht, dort eine Gruppe von 200 bis 300 solcher Konvertiten zu schulen und mit ihnen zu reden. Und wir wollen Jesus dafür danken, dass es zu diesem Umbruch kommt, zu diesem Einbruch, zu dieser Bewegung des ewigen Lebens in der Welt des Islams. Wir haben mit Gottes Hilfe auch einige Bücher schreiben können. Wir schreiben alle unsere Bücher im Team. Das sind ganze Gruppen von Arabern und Türken und Deutschen und so weiter, die miteinander schreiben. Und so kommen immer wieder Büchlein zum Vorschein, die mit in unseren Dienst hineingehören. Das zu koordinieren ist eine unserer Aufgaben. Ein Büchlein will ich Ihnen gleich sagen. Ich empfehle Ihnen nicht nach Hause zu gehen, ohne das zu kaufen. Das ist spottbillig. Das heißt, der Islam auf dem Prüfstand des Evangeliums. Das ist eine Antwort auf die liberale Linie humanistischer Theologen und Politiker und Journalisten, die immer versuchen, den Islam und das Christentum zusammenzubinden. Hier wird Ihnen von 300 Versen im Koran gesagt, wer der Islam ist und was die Antwort des Evangeliums ist. Nehmen Sie es mit, dann können Sie selber Vorträge halten. Nun aber möchte ich nicht nur über uns persönlich reden, sondern Ihnen Mut machen. Ich möchte Jesus danken für die lebendigen Gemeinden, die wir in der Bundesrepublik gesehen haben. Wir wurden in diesen 2 Monaten, wo wir in Deutschland waren, zu verschiedenen Orten gerufen, hatten Seminare in Nümbrecht im Bergischen Land oder in Bad Liebenzell oder in Friedrichshafen und an verschiedenen Orten. Nicht zuletzt auch in den Heimen des Mutterhauses Eidlingen im Schwarzwald und auf der Alm. Da ist mir etwas aufgegangen. Wenn man 1,5 Jahre von Deutschland weg ist und kommt zurück, dann sieht man den Unterschied, wie sich die Stimmung und die Kultur etwas verändert. Die deutschen Christen, die bewussten Christen in Deutschland, werden allmählich aufgeregt, dass so viele Moscheen gebaut werden. Gott sei Dank. Endlich begreifen sie es nicht. Gott sei Dank, dass die Moscheen gebaut werden, sondern Gott sei Dank, dass die Christen begreifen, dass was los ist. In Nümbrecht, wer weiß, wo Nümbrecht ist? 1, 2, das ist das Heilige, die heilige Gegend oben im Siegerland, wo eine Erweckung ausgebrochen ist und wo, wenn man eine Bibelstunde hat, wie hier in Eidlingen, das Haus ist immer voll. Aber die Leute waren alle unruhig, denn in ihrem Gebiet ist eine große Moschee gebaut worden und dort wurde ein Traktat verteilt, in Deutsch natürlich. Darauf stand, der nächste Bundespräsident muss ein Moslem sein. Und wenn es nicht der nächste ist, dann der übernächste. Denn der Islam ist keine Religion, das haben noch viele Leute nicht begriffen, sondern ein Staat. Der Islam zielt auf einen Religionsstaat und ist eine Staatsreligion. Der Islam hat nicht begonnen mit der Geburt Mohammeds. Der Kalender der Moslems beginnt nicht mit der Geburt Mohammeds. Auch nicht mit dem Beginn der sogenannten Offenbarungen. Auch nicht mit dem Beginn der Urgemeinde. Auch nicht als Märtyrer im Islam starben für die Sache des Islams. Auch nicht als 80 Moslems zu den Christen nach Abessinien flohen, um dort Asyl zu bekommen, um zu überleben. Das alles ist nur ein embryonaler Islam, der noch nicht real existiert. Der Kalender der Moslems beginnt mit der Auswanderung der Moslems von Mekka nach Medina im Jahre 622 nach Christus. Damals hat der Islam begonnen. Warum? In Medina wurde der Islam ein Staat, ein Stadtstaat. Der Islam ist erst dann voll Islam, wenn er Staat ist. Warum? Der Islam ist eine Religion unter dem Gesetz. Er baut sich auf die Verbote und Gebote Mohammeds auf. Diese Verbote und Gebote funktionieren aber nicht, wenn nicht eine Exekutive da ist, die das durchsetzt. Wenn einer stiehlt, ein Fahrrad stiehlt oder sowas, wird ihm der rechte Hand abgehackt. Wenn ein ähnlicher Diebstahl kommt, wird der linke Fuß abgehackt. Wenn jemand Ehebruch begeht, dann bekommt er 100 Peitschenhiebe auf den Rücken und hat ein Jahr, also ein Leben lang, einen zerstörten Rücken. Und bei Vergewaltigung gibt es Kreuzigung. Es gibt sogar Kreuzigung im Islam. Das alles funktioniert nicht, wenn nicht ein Staat da ist, der die Strafen durchsetzt. Und wenn jemand vom Islam abfällt, muss er getötet werden. Deshalb kann der Islam nur Islam sein, wenn er eine Staatsreligion ist, in einem Religionsstaat. Und deshalb ist der Islam gezwungen, auf einen Staat hinzuarbeiten. Der deutsche Botschafter Hoffmann in Marokko ist Muslim geworden. Er hat ja verschiedene Bücher geschrieben und im Fernsehen ist er für den Islam eingetreten. Und dann fragte ihn ein Reporter, sagen Sie mal, wenn Sie Muslim sind, dann müssten Sie doch eigentlich die Scharia, das islamische Gesetz bejahen und das Grundgesetz der Bundesrepublik ablehnen. Worauf er sagte, selbstverständlich, aber noch ist nicht die Zeit dafür reif. Wenn die Zeit kommt, wird das geschehen. Er wurde in der Zwischenzeit von seinem Posten abgelöst, aber er war ehrlich. Er hat die Wahrheit gesagt. Der Islam muss dafür sorgen, dass das Grundgesetz verändert wird und das islamische Gesetz, die Theokratie, eingesetzt wird. Das ist der Punkt, um den es geht. Und das ist auch das, was etwa in Friedrichshafen war, wo neben der Schlosskirche jetzt eine Moschee mit zwei Türmen gebaut werden soll, mit Lautsprecher. Und die waren doch ziemlich aufgeregt, die Friedrichshäfler. Und ich habe mich darüber gefreut. Wenn Christen mal aufgeregt werden, dann fängt der Apparat an zu denken. Und dann sucht man, ist gar nicht so schlecht. Die haben dann begriffen, dass in der Moschee nicht mehr das Grundgesetz gilt. So wie in den Botschaften der einzelnen Länder das Gesetz des Landes gilt, von der die Botschaft herkommt. Und da der Islam ein Staat ist, gilt in der Moschee die Scharia. Im Koran stehen 500 Verse, die sind das Rückgrat der Scharia. Der Koran wird verkündigt. Deshalb gilt in der Moschee nicht zuerst irgendein menschliches Gesetz, sondern das göttliche islamische Gesetz, die Scharia. Damit sind die Moscheen eigentlich die Brückenköpfe des Islams in der christlichen Welt. Deshalb bedeutet der Ruf von den Minaretten die Ausrufung und Proklamation dieses Gottesreiches von Allah. Und das ist das Gute, dass die Gemeinden aufwachen und darüber nachdenken, was heißt denn Islam, dass wir uns vorbereiten und damit wir erkennen, um was es geht. Wir haben ihnen draußen einen ganzen Büchertisch hingerichtet und können die Bücher zum Selbstkostenpreis abgeben. Beispielsweise die Hauptprobleme der Mission unter Moslems oder die Hauptprobleme zwischen Christen und Muslimen oder die Stellung der Frau im Islam ist ein anderes Buch und andere bedienen sie sich, dann haben sie genügend Stoff, um sich vorzubereiten für die Begegnung mit den Muslimen. Wir sind nicht vorbereitet auf das, was kommt, aber das sind wir selber schuldig. Und aus dem Grunde wollen wir dafür danken, dass der Herr die guten Christen in Deutschland heute aufregt. Das ist doch eine Gnade, dass wir anfangen zu denken, was heißt denn das, dass die Moslems kommen? Nicht dagegen sein, das ist nicht die Frage. Aber wir müssen verstehen, was da kommt, dass wir sie lieben können, dass wir ihnen entsprechen können. Dann möchte ich natürlich heute auch mal die Gelegenheit wahrnehmen und dem Mutterhaus in Eidlingen danken, wie schon in der Einleitung gesagt wurde, dass sie seit 28 Jahren unseren Dienst persönlich begleitet haben, im Grunde genommen schon 40 Jahre lang. Und das ist ein Vorrecht zu wissen, dass es hier viele Schwestern und Brüder gibt, die mit einer ganz großen Treue im Gebet hinter uns stehen. Wir hatten die Möglichkeit, Schwester Elisabeth Wörle dieser Tage in Villingen zu besuchen und einige andere Schwestern. Die wusste beinahe mehr Namen auswendig wie ich aus der Geschichte der Mission und ich musste mich mühen, für jeden rechten Namen auch das rechte Erleben und die Geschichte und die Entwicklung zu sagen. Das ist eine Treue in der Fürbitte, für die wir nur danken können. Und das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die Entscheidung über den Islam in Deutschland fällt nicht in der Ablehnung oder Annahme der Moscheen, sondern im Gebet der Gläubigen. Und weil ich weiß, wie in dem Mutterhaus gebetet wird und in den einzelnen Stationen, möchte ich einfach sagen, danke Herr Jesus für diese Gebetszentrale hier und dort. Und wenn Sie sich anschließen an das Gebet, haben Sie Überwindungskraft. Wie Johannes sagte, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich war in Afrika, habe ab und zu solche Seminare in verschiedenen Ländern. Und da war ein kohlrabenschwarzer Pastor. Und der litt so sehr unter den Schwierigkeiten des Islam in Dar es Salaam. Und als wir zusammen beteten, fing er an zu beten, lieber Herr, ich habe einen Glauben, der ist bloß so klein wie ein Senfkorn. Aber du hast gesagt, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn und ihr sprecht zu dem Berg, wirft dich ins Meer, dann wirft er sich ins Meer. Ich habe einen Glauben wie ein Senfkorn, deshalb spreche ich jetzt zu dem Kilimandscharo des Islams, er soll sich in den Indischen Ozean werfen, dass wir ihn nie wieder sehen noch gedenken. Ich bin Zeuge dieses Gebetes vor Gott und für die Verheißung. Nicht der Mann hat Mut zu glauben, dass ein Glaube so groß wie ein Senfkorn die Vollmacht hat, diese Einbrüche fremder Geister zu überwinden. Es geht um den Glauben. Und in dem Zusammenhang will ich auch danken für alle Begleitung der Karmelmission von all den vielen Freunden, die nun seit 28 Jahren in der Medienmission, heißt in der Schriften-, Radio-, Kassettenmission tätig ist. Ich darf Ihnen mal ein Geheimnis verraten, und zu einem Erntedanktag darf man das ja tun. Wir haben eine Gemeindebibelschule im Fernbriefkurssystem, an der mindestens 400.000, wahrscheinlich 500.000 Menschen teilgenommen haben. Und 10% davon etwa sind Muslime. Das sind unwahrscheinliche Zahlen, wenn man sich vorstellt, eine Bibelschule mit 10.000 oder 20.000 Menschen, wo intensiv gearbeitet wird. Aber damit wir nicht hochmütig werden, ist uns ein Stachel ins Fleisch gegeben. In der gleichen Zeit, in diesen 28 Jahren, ist der Islam um 900 Millionen Menschen gewachsen. Nur durch Geburtenzuwachsrate. Was sind schon unsere 400.000, wenn 900 Millionen dazugewachsen sind? Das ist nicht mal 1%, das ist nicht mal 0,5%. Wir werden sehr demütig und herausgefordert, weil wir miteinander erkennen sollen, dass der Islam eine der großen Bedrohungen der Christenheit für die Zukunft ist. Nicht wegen seinem missionarischen Einsatz, sondern weil er eine kolossale Geburtenzuwachsrate hat. Das hängt damit zusammen, dass viele Muslimen 1, 2, 3, 4 Frauen heiraten miteinander oder nacheinander und deshalb auch zahlreiche Kinder haben. Und von daher gibt es zwar auf christlicher Seite eine größere Missionsbewegung als im Islam, in China, in Indonesien, Ost-Westafrika. Unwahrscheinliche Missionskraft ist dort zu sehen. Man wird richtig beschämt, wenn man sieht, wie die Brüder glauben, leiden und das Evangelium bezeugen. Aber die Moslems überholen uns, weil sie mehr Kinder haben. Ganz einfach, der Geburtenüberschuss des Islams schafft eine Lawine, die menschlich gesehen beinahe nicht mehr gebremst werden kann. Deshalb ist alles, was die Karmelmission tut, gut, aber genügt nicht. Wir müssen einfach an Jesus hängen und vermehrt den Segen der Gnade für die Welt des Islams bitten, dass solche Gebiete wie Zentralasien oder Indonesien oder Indien, Bangladesch, Pakistan einen neuen geistlichen Aufbruch bekommen. Vor allem, dass genügend fähige Mitarbeiter geschult werden, die in der Lage sind, eine solche Bewegung zu verursachen und aufzufangen. So wollen wir von Herzen danken für alle Fürbitte, die geschieht. Und andererseits wollen wir Ihnen Mut machen und sagen, es ist schon ein Vorrecht, ein Deutscher zu sein. Es gibt hier noch viele Christen. Und ich weiß nicht, sind es 5%, sind es 2%, sind es 10% oder sind es mehr. Aber da ist noch eine Gebetskraft und eine Glaubenskraft da und eine Freude da. Da ist Bewegung da. Lassen Sie sich nicht in ein pessimistisches Christentum bringen, als ob Christus noch im Grab liegen würde, sondern bleiben Sie an dem lebendigen Christus und haben Sie einen Optimismus des Glaubens, so wie Johannes es sagte, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir müssen heraus aus den negativen Schlagzeilen und die Realität der Gemeinde Jesu Christi sehen, hier und dort und überall, und dann werden wir plötzlich fröhlich und dankbar. Jesus hat nicht so viele Gläubige gehabt wie das ganze Mutterhaus in Aidlingen und hat die Welt verändert. Nicht, es geht einfach darum, dass unser Glaube ansteckend wird und wir unsere Nachbarn und Freunde etwas weiter sagen, wenn sie es nicht wissen wollen, dann umbeten wir sie, dass die Kraft der Liebe Jesu Christi in die Häuser dringt, auch in die Moscheen. Wenn die schon sagen, die Moscheen stehen offen für die Christen, ja nun, das ist doch prima, rein und von Jesus berichten. Ich möchte noch in der letzten Viertelstunde etwas von den neuen Dienstmöglichkeiten sagen, die uns geöffnet werden und die nicht nur uns als Karmelmission oder Eusebia oder anderen Organisationen geöffnet wird, sondern auch Ihnen und dem Mutterhaus. Das sind Herausforderungen und ich will sie einfach ganz kurz skizzieren. Wir bekamen die Nachricht, dass 7 Bücher in der Oromo-Sprache übersetzt worden sind. Nun, es ist bloß kein Geld da, um sie zu drucken. Ich würde am liebsten fragen, wer weiß, wo die Oromos wohnen. Die Oromos sind 30 Millionen in Äthiopien. Und das sind die früheren Galas, von denen der berühmte schwäbische Missionar Johann Ludwig Krapf sagte, gebt mir die Galas und ich habe Afrika. Er war der erste evangelische Missionar, der die Oromo-Sprache lernte und große Teile der Bibel in die Oromo-Sprache übersetzte. Dann aber wurde er vertrieben vom Kaiserhaus, weil er nicht das amharische Alphabet benutzte, sondern das lateinische, weil die Oromos die Amharen ablehnen. Und so ist die Mission unter den Oromos beinahe eingeschlafen, bis Ludwig Harms von Hermannsburg dort begann und dort ist die Mekane Jesu-Kirche herausgewachsen. Aber heute sind die Mehrzahl der Oromos noch oder wieder Muslime, und deshalb ist eine Frage der Mission unter den Oromos undiskutabel nötig. Nun gibt es einige gläubige Oromos, die unsere Bücher erwischt haben und sie übersetzt haben. Wir suchen einfach Freunde, die mithelfen, diese Bücher zu drucken, weil die Menschen sind dort so arm, wir können es gar nicht vorstellen, wie arm die sind. Sie verdienen weniger als $1 pro Person und Tag im Durchschnitt. Und Sie wissen, was die Kaufkraft eines Dollars oder einer Mark ist. Mehr haben sie nicht. Von daher brauchen diese verarmten Länder, die durch den Sozialismus dort verarmt sind, dringend Hilfe von außen. Zweitens, im Sudan tobt ein Krieg zwischen den Muslimen und den Animisten und Christen seit 1956. Manchmal kommt eine Zeit des Friedens, manchmal kommt eine Welle des Krieges, aber schleichend hat sich jetzt der Sklavenhandel in diese Kriege hineingefügt, sodass besonders der große Stamm der Dinkas mit 2,5 Millionen bis 3 Millionen immer mehr den Überfällen der paramilitärischen Truppen von Khartoum Männer getötet, auch die jungen Männer getötet, aber die Frauen werden als Konkubinen weggeführt und die Kinder umerzogen, dass sie Muslime werden und als Sklaven und als Besitz gehandelt. Nun hat eine Schweizer Organisation und eine ugandische, von Uganda andere Gruppe angefangen, Wege zu suchen, wie man Sklaven freikaufen kann, weil die internationalen Organisationen sich nicht ernsthaft um den Stopp des Sklavenhandels bemühen. Da hat sich gezeigt, dass ein Sklave heute 200 D-Mark kostet, um ihn wieder freizukaufen. Und es sind in der Zwischenzeit etwa 500 Sklaven freigekauft worden. Wir haben es in unserem Rundbrief ausgeschrieben und freuen uns, dass über ein Dutzend Sklaven aus unserem Bekanntenkreis freigekauft werden können und sagen das einfach weiter. Wer darüber mehr wissen will, möge doch am Büchertisch sich einen Brief geben lassen, wo solche Berichte mitgeteilt werden, wer wie wo mithelfen kann. Man kann bis zu 1000 Sklaven im Jahr freikaufen. Aber die Gelder sind nicht da. Und deshalb sagen wir das einfach weiter. Wer hört, hört. Und wer einen Ruf hat, möge helfen. Dann gibt es eine andere große Möglichkeit, die uns auf den Fingern brennt. Und ich bin dankbar, dass ich abladen darf. Die Möglichkeit ist die, dass von Kasachstan bis Aserbaidschan und in der Türkei und in Marokko und in vielen Ländern Aufbrüche da sind und Konvertitengemeinden, aber nicht ein einziger Mann, der auf der Bibelschule war. Das Problem dieser Gemeinden ist, dass sie von Handwerkern geführt werden, und wir danken für alle Handwerker und Bauern, die gläubig sind, überhaupt gar keine Frage, der Heilige Geist kann sie führen. Aber es kommen jetzt so viele Sekten und es kommen so viele Angriffe von der KGB und von den orthodoxen Kirchen, dass viele verunsichert werden. Und so wurde deutlich, man sollte berufene, einheimische Gläubige auf Bibelschulen schicken, etwa nach Jordanien oder Libanon von den Islam, von den arabischen Ländern oder von den turkmenischen Ländern nach Izmir in der Türkei. Aber das ist eine reine Finanzfrage. Die Leute sind da, die Schulen sind da, aber eine Person ein Jahr durchzuziehen würde etwa 5.000 bis 6.000 Dollar kosten mit allen Nebenkosten, die dabei entstehen. Vielleicht gibt es Gemeinden oder Gemeinschaften, die so einen Mann übernehmen könnten, damit diese neuen Gemeinden nicht zu Sekten werden, dass dort eine bibelgegründete Lehre verkündigt wird und dass so den Gemeinden Schwarzbrot angeboten wird. Das ist also das Thema Schulung von Führungskräften in der islamischen Welt. Dann, man könnte natürlich noch viel berichten, wir wollen nicht zu viel auf sie abladen, aber ich denke an Israel. Ich vermute, dass die meisten von Ihnen eine besondere Liebe zu Israel haben. Darf ich fragen, wer war denn schon in Israel? Das sind gerade so viel wie den Psalm 103 auswendig kennen. Also, das ist prima. Vielleicht haben Sie die letzten Entwicklungen in Israel verfolgt, dass die Spannung zwischen den liberalen Israelis und den Orthodoxen zunimmt, dass einer ihrer Schriftsteller am deutschen Fernsehen sagte, wir stehen kurz vor dem Ausbruch eines Bürgerkrieges zwischen den liberalen und fundamentalistisch gesinnten Israelis. Das war schon einmal da im Jahre 1989, als Präsident Bush die Regierung Israels zwingen wollte, die besetzten Gebiete zurückzugeben, worauf die Siedler sagten, dann gründen wir den Staat Juda und haben schon die Pässe gedruckt und die Briefmarken und die Geldscheine und waren unter keinen Umständen bereit, das verheißene Land zurückzugeben. Diese Gefahr dämmert jetzt wieder neu herauf, falls die Frieden-Jetzt-Bewegung zum Zuge kommen würde. Aus diesem Grund wächst die Spannung nicht nur zwischen Israelis und den Palästinensern, sondern auch innerhalb Israels zwischen den Orthodoxen und den Liberalen. Sie wissen, dass Rabin getötet wurde von einem Orthodoxen. Und dann wurde deutlich, dass Rabin Freimaurer war. Und dass Peres Freimaurer ist und die Hälfte der Minister ihrer Regierung Freimaurer waren. Es ist also nicht nur eine interne Frage, sondern die Frage des großen Weltfriedensplanes, der einen Synkretismus hereinbringen will und auf dieser Art Basis Frieden schaffen will, während nun die orthodoxe Seite immer fanatischer wird und immer stärker die einheimischen Christen, die einmal Juden waren, Christen geworden sind, verfolgt, sodass heute das vierte Antimissionsgesetz im Parlament vorliegt und noch nicht in der letzten Lesung durchgegangen ist. Das vorletzte Gesetz sagt, jeder Jude, der mit Jesus von Nazareth sympathisiert, verliert seine Staatsangehörigkeit und wird ein Staatenloser und kann ausgewiesen werden. Und das neuere Missionsgesetz heißt, jeder, der Literatur oder Kassetten oder Radiosendungen bringt, wird zu Gefängnis von 2, 3, 4 Jahren verurteilt, wenn er Sendungen bringt, die das Ziel haben, den anderen zu einem anderen Glauben zu überführen. Hier zeigt sich, dass nicht nur der Islam ein antichristlicher Geist ist, sondern auch Israel sich immer mehr in eine antichristliche Phase hineinentwickelt. Und zwar sowohl die Orthodoxen als auch die Liberalen. Das vorletzte Antimissionsgesetz kam von den Orthodoxen. Das jetzige kam von den Liberalen, worauf die Orthodoxen natürlich begeistert zugestimmt haben. Und so müssen wir also hüten vor einem Philosemitismus. Wir lieben Israel und wir lieben die Araber. Aber wir müssen erkennen, dass die Gemeinde Jesu Christi in Israel heute genauso leidet wie die Gemeinde Jesu Christi unter den Muslimen. Die Verfolgung des Leibes Jesu Christi in der Welt des Islams und im Bereich der orthodoxen Gemeinden nimmt erheblich zu und bekommt rechtliche Formen. Wir sollten also keinen falschen Traum träumen, sondern Israel lieben so, wie es ist und realistisch erkennen, dass die geistliche Auseinandersetzung erst noch bevorsteht. Warum ich das sage? Wir haben eine Bitte bekommen von einer messianischen Jüdin, die ist nur so klein, dass sie über den Tisch nicht wegschauen könnte. Der Herr hat sie in eine Stadt nach Israel geführt, ich will den Namen besser nicht sagen, und dort gibt es keine bekannten Christen. Das ist eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern. Der Herr hat ihr es aufs Herz gelegt, eine Teestube aufzumachen, wo sie einfach Leute einlädt, im Gespräch über Jesus zu reden. Der hat keinen Pfennig und hat keinen Schäkel. Wer von ihnen zu viele Pfennige hat oder gar noch Schäkels von der Israelreise, der soll sie zusammenlegen für eine Teestube in einer der großen Städte Israels. Nun, ich möchte hier aufhören und sagen, die Möglichkeiten zum Dienst in der Welt des Islams und in Israel wachsen. Es geht nicht in erster Linie ums Geld, sondern in erster Linie um den Glauben, um den Dank, um das Gebet. Denn der Glaube bewegt die unsichtbaren Kräfte und das Gebet bringt den Segen vom Himmel herunter. Und wenn heute das Haus zur offenen Moschee in Deutschland ist, dann wollen wir doch nicht nur für den Islam außerhalb Deutschlands, sondern auch für die Moslems innerhalb Deutschlands von Herzen bitten, dass Jesus ihnen begegnet, dass Jesus die Fülle seines Geistes in sie gibt, dass sie ihre Sünden erkennen und dass sie zum Gekreuzigten kommen und ihn annehmen und die bereite Vergebung der Sünden empfangen, sodass das Leben Gottes in ihnen Raum gewinnen kann. Es geht ums Gebet und den Fürglauben und den Fürdank. Das möchte uns David heute wieder neu beibringen. Ich darf noch einige Bücher nennen, einfach zur Orientierung. Nehmen wir das Schwierigste zuerst. Im Württembergischen sagt man, es gibt Brettlesbohrer. Wissen Sie, was das heißt? Also Leute, die sich in ein Problem reinbohren und wirklich das Problem anpacken. Wir haben also heute eine Buchserie für Brettlesbohrer, Dickbrettlesbohrer da. Das ist das Leben Mohammeds, 2 Bände, von einem Moslem geschrieben. Ibn Hisham, das ist das Basiswerk, wo jeder islamische Theologe erarbeiten muss. Wenn Sie wissen wollen, warum die Moslems leben, wie sie leben, dann lesen Sie dieses Buch. Denn ein Fluss steigt nicht höher, als seine Quelle liegt. Wollen Sie den Islam verstehen, müssen Sie Mohammed verstehen. Wollen Sie das Christentum verstehen, müssen Sie Jesus verstehen. Und so empfehlen wir Ihnen dieses Buch, das wir vom Evangelium her kommentiert haben, sodass darin Jesus und Mohammed einander gegenübergestellt sind. Aber das soll nur der kaufen, der in der Lage ist, da durchzubohren. Das sind ein paar hundert Seiten. Wenn Sie das verstanden haben, können Sie Ihrer Gemeinde und Ihrem Verband helfen. Dann gibt es diese andere Sammlung, von der ich schon geredet habe. Die bringt die ganzen Probleme des Islams im Verhältnis zum Christentum, die Hauptprobleme zwischen Mission, in der Mission und der Moslems und die Antwort vom Evangelium darauf. Man könnte das genauso anders formulieren, die Hauptprobleme zwischen Christentum und Islam. Und wer sich dieses Paket nimmt, jedes Paket kostet nur 20 Mark, der hat schon automatisch dieses Büchlein mit drin. Das ist hier mit eingepackt. Außerdem ist hier noch ein Buch, das heißt Der Listigste von allen. Ich würde am liebsten einen Wettbewerb machen und fragen, wer ist der Listigste von allen? Allah, oh, da gibt's Leute, die wissen schon Bescheid. Wissen Sie, im Koran steht zweimal ein Wort. Und Sie, die Juden, waren listig. Und Allah ist listig. Und Allah ist der Listigste von allen. Wenn Allah der Listigste von allen ist, wir müssen seine Nachfolger sein. Wir müssen das neu lernen, dass es dort nicht um Wahrheit geht. Heiliger Krieg, sagt Mohammed, ist Betrug. Der, wo den anderen am besten reinlegen kann, der gewinnt am Ende. Das ist das Thema für alle die Dialoge und für das Haus der offenen Moschee. Da geht es nicht um Wahrheit, sondern um Machtergreifung. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Mohammed versuchte, die Christen für den Islam zu gewinnen. Es kam eine Delegation von 60 Christen zu Mohammed und die saßen 3 Tage zusammen. Hier ist die Antwort Mohammeds auf den Besuch der 60 Christen. So weit konnte er mit seiner Toleranz gehen und was darüber ging, blieb für alle Moslems abgeschnitten. Das ist eine große Hilfe, wenn Sie sich das nehmen. Sollte Ihnen das zu viel sein, nehmen Sie wenigstens das kleine Ding mit. Das gibt Ihnen sehr zusammengefasst diese Sache. Sie kriegen aber auch noch was geschenkt. Wenn Sie einen Türken kennen oder einen Moslem, der Englisch kann, liegen draußen türkische Verteilschriften, kleine oder große, auch die Hefte von Schwester Dorle Beck. Sie können sie umsonst mitnehmen, wenn Sie es einem Türken schenken. Wir freuen uns, wenn wir nichts mehr einpacken müssen. Und wenn Sie Deutsch können, ich glaube, die meisten sind's, die können sich das Blatt der Mission mitnehmen, damit sie orientiert sind, was wirklich läuft, damit das Herz voll Dank wird. Wie heißt es? Unser Herz ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank. Stimmt das? Psalm 103 sagt, wir haben wirklich allen Grund dafür.